Wir wollen nun heute weitergehen in dem, was schon begonnen worden ist, von Hohelied 2, Vers 15. Wir wollen das uns von unserem Thema ausgehend noch einmal lesen. Hohelied 2, Vers 15, wo geschrieben steht, fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Nachdem wir also in der letzten Stunde im Thema das erste Füchslein besehen haben, wollen wir praktisch auf der Jagd nach diesen Dingen ein neues Fuchseisen aufstellen. Ist einfach notwendig, wenn wir sie fangen, dass wir auch das notwendige Gerät zum Einsatz bringen. Um nun das zweite in dieser Art zu fangen. Nur zu oft kommen die Weinberge der Reichsgottesarbeit in Gefahr, weil die in unseren menschlichen Augen kleinen Füchse an Gefährlichkeit zugleich verkannt werden. Durch Unterwühlung der Erde wird das Wurzelwerk des Weinstocks zerstört. Gerade weil wir mit unseren Augen diesen entstehenden Schaden unter der Erde nicht recht erkennen, meinen wir, die Sache sei auch gar nicht so schlimm. Und weil hier die Schrift sagt, unsere Weinberge sind in der Blüte, bleibt demzufolge auch jede Frucht aus. Wenn in der Blütezeit die Saugwurzeln zerstört werden. Wir können dann täglich so viel Wasser nachgießen, wie wir nur wollen und können. Wenn die Wurzeln vernichtet sind, was ja die kleinen Füchslein tun, folgt eine Missernte. Das ist auch die Absicht des Feindes. Der zweite Fuchs, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist die Vernachlässigung des Gebetes. Wir wollen zunächst ein Thema herausgreifen aus dem Neuen Testament und behandeln 1. Petrus 4, Vers 7b, wo es heißt, seid nüchtern zum Gebet. Wir leben heute in einer ganz ernsten Zeit. Jeder aufrichtige Gläubige spürt die Macht der Finsternis. Und Satan regiert zugleich diese Welt. Und weil das Ende aller Dinge gekommen ist, von der Petrus redet, sollen wir besonnen, sollen wir nüchtern sein zum Gebet. Die Frage ist, ob wir das auch sind. Zwei Beispiele lasst uns darin aus dem Worte Gottes besehen. Erstens, bevor Gott das Gericht über Sodom kommen ließ, spricht der Herr in 1. Mose 18, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Gleich wie Gott diesem Glaubensvater Abraham das kommende Gericht zuvor ansagte, so hat er es auch uns angekündigt in seinem teuren Wort. Gleich so wie Abraham über das Gericht Sodoms nicht uninformiert war, so sind wir es ebenso nicht. Und das hat Konsequenzen. Die Folge davon war, dass Abraham in rührender Art in seinem Gebetsleben um die Verlorenen bittet. Gott gab also dem Glaubensvater Abraham sowohl das Licht als auch das notwendige Wissen über das bevorstehende Gericht. Wozu? Damit Abraham für die Gottlosen, für die Verlorenen bitten möchte. Das war die Absicht Gottes mit Abraham damals. Und das ist das erste Gebet von solch einer Länge, welches Gott in seiner heiligen Schrift hat aufzeichnen lassen. Ist es nicht bemerkenswert, dass dieses erste Gebet in der heiligen Schrift sich um die Rettung der Verlorenen dreht? Und wir, denen Gott, der Herr, Licht und Wissen gleich dem Abraham gegeben hat, über das bevorstehende und unmittelbar vor uns liegende Zorngericht Gottes besitzen, wie sollten wir da nicht auch gleich dem Abraham für die Verlorenen im Gebet für sie gefunden werden? Zweitens, wegen Sünde in Israel will Gott sein Volk züchtigen. Aber nicht eher hält Gott den Regen zurück, bis sein Knecht Elia darum gebeten hat, den Regen zurückzuhalten. Die Bibel sagt, dass Elia ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir war. Und er betete ernstlich, sagt das Wort, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und als Gott danach wieder Regen geben wollte, da tat er Gott es nicht, ohne das vorherige Gebet seines Knechtes Elia. Wir lesen. Und wiederum betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Wir lesen das im Neuen Testament in Jakobus Kapitel 5, Vers 17 und 18 und im Ausgangspunkt des Alten Testaments, damals in 1. Könige 18. Als Antwort Gottes auf Elias Gebet regnete es. Das sind doch gewaltige Dinge. Damals wie heute sehen wir, dass Gott seine Treuen, die ihm gehören, die sein sind, so mit sich und mit seinen göttlichen Plänen verbindet, dass die Ausführung seiner Gottesvorsätze zugleich auch die Antwort auf ihre Gebete sind. Es ist vielmehr Gottes große Freude, sein Volk im Gebet zu sehen. Und er ermutigt uns darin, um seine Vorsätze auszuführen. Finden wir dieses alles, von dem wir hier gehört haben, auch auf uns letztlich angewandt, denn dazu ist uns ja geschrieben und das Neue Testament bestätigt uns, dass die Mitteilungen des Alten Testaments uns geschrieben sind zur Belehrung. Also lassen wir uns belehren. Und da kämen wir zur Frage, was ist sein göttlicher Wille heute? Allgemein gesagt, er will die Menschen durch die Botschaft des Evangeliums des Heiles in Christo erretten von der Sünde und den Folgen der Sünden, von der Macht Satans und damit von dem kommenden Zorne Gottes. In 1. Timotheus 2, Abvers 1 und folgende, werden wir gleichsam ermahnt, für alle Menschen zu beten. Wir könnten fragen, warum denn eigentlich? Die Bibel antwortet darin, weil es gut und angenehm vor unserem Heiland Gott ist, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der echte Wille Gottes. Gott will jedem Menschen nicht als Richter, sondern als Heiland, als Erlöser und Retter begegnen. Das ist seine Absicht. Deshalb verbindet Gott durch seinen Geist seine Kinder mit sich selbst und mit seinen göttlichen Plänen und leitet sie zu beten auch für alle Menschen. Das ist der Wille Gottes. Das ist der Priesterdienst, den wir verrichten dürfen angesichts der Vermittlung des hohen Priesters Jesu, der zur Rechten der Majestät uns vertritt. Nicht eine verlorene Welt hat einen hohen Priester im Himmel, beachten wir es, sondern nur die ihm gehören, die sein sind. Diese allein haben einen hohen Priester im Himmel. Die Welt der Verlorenheit hat Golgathas Kreuz. Dort haben sie hinzukommen, wie wir auch zu ihm kommen mussten. Aber wenn wir zu ihm gekommen sind und waren, dann wissen wir haben einen großen hohen Priester, der über das ganze Haus Gottes gesetzt ist. Der Sohn der Liebe, Jesus. Ihr Lieben, das ist eine Frage, haben wir dieses Vorrecht überhaupt schon verstanden? Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Kinder Gottes überhaupt darin leben, ohne sich bewusst zu werden, welch einen Schatz sie mit Jesus empfangen haben. Einfach darum, weil es hier in unserem irdischen Leben nicht offenbar wird, was wir sein werden. Die Bibel aber redet davon. Die Bibel sagt uns ganz genau in 1. Johannes 3, Vers 2, dass wir dem Herrn Jesus gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Du sollst in inniger und herzlicher Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sein. Das ist sein ewiger Wille. Auch in der Frage der Rettung verlorener Seelen, wofür der Herr dich gebrauchen möchte durch das Falten deiner Hände zum Gebet. Das heißt, in der Fürbitte. Seit bald 2000 Jahren hat Gott seine Rettungsabsichten, wir könnten sagen, noch erhöht. Und ist täglich mit Menschen beschäftigt. In einer Weise, wie es noch nie da war. Und da müssen wir schon fragen, wie viel bist du eigentlich daran beteiligt und mitbeschäftigt? Durch das Falten deiner Hände zwecks Fürbitte für die verlorenen Menschen. Es wäre ein Egoismus, wenn wir nur allein möchten errettet sein. Es ist nicht die Art Jesu. Der kam ja aus des Himmels Herrlichkeit zu uns, um die Sünden der ganzen Welt zu tragen. Darüber sind wir uns im Klaren. Aber die Erlösung empfangen eben nur solche oder nur die, die seine Heilsabsicht beantworten durch unser Kommen. Und das ist Gemeinschaft. Sie ist nie einseitig, sondern mindestens zweiseitig. Wie viel Zeitraum nimmt diese Fürbitte für die Verlorenen überdies in deinem Leben ein? Denn dafür hat der Herr dich letztlich am Leben erhalten und zum Leben bestimmt. Denken wir etwa, Gott wird das auch so vollführen und Menschen erretten, ob du dafür betest oder nicht? Vielleicht sagst du, Gott hat selbst schon seine Bluterkauften zuvor bestimmt. Wir denken hier an die Lehre der Prädestination. Das mag richtig sein. Ich kann dieser Wahl und dieser Zahl der Erlösten nicht einen einzigen aus mir heraus hinzufügen. Gott ist es doch, der errettet. Meine Gebete vermögen letztlich die Absicht Gottes nicht zu verändern. Das ist auch ein Standpunkt, den Kinder Gottes einnehmen können. Er ist aber nicht richtig. Wir vermögen dir überdies nicht letztlich zu sagen, was deine Gebete überhaupt fertig bringen. Wir können dir nur sagen, dass es Gottes Freude ist, dass vor allen Dingen, heißt es, Flehen, Gebet getan werden für alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Niemand vermag aber zugleich auch die Stimme des Herrn zu missachten, ohne selbst ganz großen Verlust für sich zu haben. Und es kann sogar Verlust für andere sein, wenn wir der Weisung des Wortes Gottes hierin nicht Genüge tun. Eines aber wissen wir, dass Gott Seelen rettet als Antwort auf Gebet. Und nicht allein sollen wir nun gerade beten, dass Menschen errettet werden, sondern Gott will auch, dass wir sie zur Erkenntnis der Wahrheit, kommen, um abgesondert dann von der Welt nunmehr verbunden zu sein mit sich und allen Erlösten. Diese Erlösten sind die Heiligen, von denen Gottes Wort redet. So also spricht der Herr, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Aus uns selbst sind wir nicht heilig, das wissen wir. Aber der Herr Jesus hat gesagt, ich heilige mich für sie. Aber auch eine andere Seite ist überdies noch zu beachten. Heute leben wir in der Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn. Die Bibel redet unmissverständlich klar an etlichen Stellen darüber. Das ist auch zugleich heilsgeschichtlich das nächste, das allernächste Ereignis, über welches die Bibel Gottes Wort redet. Wir freuen uns darauf, wenn der Herr Jesus kommt und unseren sterblichen Leib verwandelt. Wenn der Herr Jesus wiederkommt und wir sind noch auf dieser Erde, was wir ja wünschen und hoffen, dass wir dabei sind, dann brauchen wir noch nicht einmal den leiblichen Tod zu schmecken, sondern werden hier entrückt durch augenblickliche Verwandlung. Paulus redet da ganz klar im Neuen Testament. Ich bin davon überzeugt, dass die allermeisten in unserer Mitte das miterleben werden. Und dieses Geschehnis ist von größter Tragweite, sowohl für die Gläubigen als auch für die Verlorenen dieser Welt. Könnte solche Tatsache bedeutungslos für unser Gebetsleben sein? Ich könnte mir es nicht vorstellen. Könnte unser Gebet nichts darin bewirken? Ganz gewiss. Hören wir darum die letzten Worte der Schrift, ja, ich darf sagen, hören, wie geschrieben steht, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm, Offenbarung 22, 17. Das ist das letzte Gebet in der Bibel. Das erste war für die Rettung der Menschen und das letzte ist das hier genannte Amen. Komm, Herr Jesus. Amen, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 20. In allen Zeiten finden wir, dass die Gläubigen immer in Übereinstimmung mit den Plänen und Absichten Gottes verbunden wurden. Und so in der Absicht Gottes und seiner Vorsätze die Erhörung ihrer persönlichen Gebete und Wünsche empfingen. Ob wir darin die Vergangenheit, die Gegenwart oder auch die Zukunft anschauen. Es ist kein Unterschied. Immer war Gott derselbe in der Erhörung ernst gemeinter Gebete. So war es, so ist es und so wird es auch weiterhin bleiben. Lässt uns solche Tatsache etwa unberührt in der Beziehung unseres Gebetslebens? Die Pläne Gottes in diesem Zeitalter, heute, befassen sich mit der Errettung von verlorenen Menschen zum Bau seiner Gemeinde und der Wiederkunft des Herrn bis zu ihrer Entrückung. Und dafür haben wir zu beten, gemäß der Aufforderung seines Wortes. Rufen wir überhaupt dieses Komm unserem lebendigen Herrn zu, der unser Gott und unser Heiland ist. Nicht Menschen haben seine Ankunft vorausgesagt, sondern Gott selbst. Gott hat lediglich Menschen gebraucht, diese seine Worte niederzuschreiben. Seit bald 2000 Jahren sagt der Geist komm. Und die Braut, wir, in Übereinstimmung mit dem Geist, rufen, komm. Hörst du überhaupt durch das Wort den Ruf des Geistes? Aber auch du sollst darin einstimmen, ein Teil dieses Gottesrufes, komm, ausmachen. Ist dein Herz erfüllt von dieser Bitte und in dieser Gottesbitte überhaupt mit einbezogen? Das ist die Frage unserer Stellung vor einem heiligen und lebendigen Gott. Weißt du, dass der Herr der Bitte deines Gebetes entsprechen und kommen wird? Oder willst du abseits stehen und nicht mitgerufen haben, komm Herr Jesus? Wenn du es nicht tust, nimmst du also diese Stellung ein. Kann er, der lebendige Herr, das erste, oder kam er, der Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde, das erste Mal hernieder, nicht in Antwort auf das Gebet? Lesen wir doch im Anfang vom Lukas-Evangelium. Eine betende Schar steht draußen vor dem Tempel, und der Engel Gabriel wird hier geschildert, wird gesandt, die Geburt des Vorläufers, nämlich Johannes, anzukündigen. Ein Simon und eine alte Hanna werden uns dort geschildert, erwarten ihn mit Sehnsucht, und ihr Verlangen wird gestillt. Und wie war es eigentlich zu Pfingsten? Der Herr hatte gesagt, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Fürsprecher geben. Johannes 14, Vers 16. Und die Gläubigen, sie verharrten einmütig im Gebet, Apostelgeschichte 1. Und als Antwort auf ihr Gebet empfingen sie den Heiligen Geist. Die haben nicht wie die Mystiker Schreiübungen gemacht, sondern Antwort auf Gebet war der Ausgangspunkt. Wäre der Heilige Geist denn auch gekommen, wenn unser Herr den himmlischen Vater nicht darum gebeten hätte? Da wird's prekär bei dieser Frage. Würde der Herr am Kreuz den Schächer das Paradies verheißen haben, wenn zuvor der Schächer nicht um das Gedenken seiner gebeten hätte? Glaub es nicht. Wie wichtig ist darum unser Gebet durch den Geist Gottes? Wenn wir das in Treue erfüllen, das heißt, wenn wir mit unseren Sünden als verlorene Sünder zu Jesus gekommen sind und der Herr uns angenommen hat, haben wir seinen Geist. Und wenn wir beten, vermögen wir nur gottgemäß darin zu beten, wenn wir seinen Geist haben. Und wenn wir seinen Geist besitzen, dann sind wir nüchtern zum Gebet. Das meint der Apostel Petrus hier in seinem Wort. Ob wir nun beten um die Errettung der Verlorenen, oder um das Wachstum der Gläubigen in der Erkenntnis des Geheimnisses der Gemeinde, wie Paulus an verschiedenen Stellen sagt. Oder auch um das Kommen, jenes Kommen des Herrn, der sich uns ja angekündigt hat. Wir können nicht in Wahrheit darum beten, wenn wir zugleich selbst nicht treu in dem rechten und gottgemäßen Zustand unsere Hände falten und beten. Befindet sich unser Lebenswandel überdies in Übereinstimmung mit dem Wort, so beten wir nüchtern. Ist Übereinstimmung mit unserem Wandel im Gebet, sind wir betend nüchtern. Stimmt unser Wandel nicht mit den Aussagen der Heiligen Schrift, sind wir unnüchtern, auch in unserem Gebet. Da kommt es nicht auf die grammatikalischen Formulierungen darauf an, sondern es kommt auf den Geist an, in welch einem Zustand wir dem Geiste Gottes in uns Raum geben, ungehindert uns zu benutzen, zum Durchfluss des Willens Gottes mittels des Gebets hinsichtlich der Erfüllung. Unser Gebet hat dann die stärkste Kraft, wenn wir im festen Glauben, das ist die eine Seite, und in gedanklich scharfer Konzentration beten. Ich liebe es nicht, lange zu beten, wenn ich von Müdigkeit überschüttet bin. Da sage ich lieber Amen. Stehe ich lieber morgens eher auf und hänge da noch eine halbe oder dreiviertel Stunde ran. Das viel besser. Dann beten wir eben nüchtern, weil wir die Müdigkeit über die vorhergehenden Stunden ausgeschlafen haben. Wenn also wir gleich dem Glaubensvater Abraham um die Rettung anderer bitten wollen, so muss auch Gott von uns sagen können, wie damals bei Abraham, ich habe ihn erkannt. 1. Mose 18, Vers 19. Ich habe ihn erkannt. Nun kommt die Frage, ob Gott dich als ein Beter überhaupt kennt. Es wäre furchtbar, wenn es nicht so sei. Und wie gering wir die Gnade Gottes über dies einschätzen, wenn wir keine nüchternen Beter sind. Denn das Wort sagt, das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Jakobus 5, Vers 16. Zu allen Zeiten hatte Gott solche, die dann, wenn Zeiten des Gerichtes kamen, beteten. So war es zur Zeit Noahs, zur Zeit Samuels und auch zur Zeit der Gemeinde, als Petrus im Gefängnis war. Wir lesen, dass die ganze Gemeinde dort zusammenkam zum Gebet. Und Petrus fielen die Ketten. So konnte immer wieder durch Gebet zugleich auch das Gericht abgewandt werden. Über alle Mitteilungen der Schrift hinaus wird noch ein Beter genannt, der auch Gericht verhinderte. Jesus. Er nahm dein und mein Gericht auf sich. Er konnte sagen, für Petrus. Das hat er damals zu Petrus gesagt. Ich habe für dich gebetet. Aber auch für uns, für dich und mich, die wir ihm gehören, hebt der Herr als Hohepriester täglich betende Hände auf zum Vater. Er verwendet sich für uns. Könnte es einen besseren hohen Priester geben als unseren Herrn Jesus? Dafür wollen wir ihm danken. Herzlich danken, denn seine Hände sind sicher vollmächtig. Lassen wir nun eben dem Feind zu, uns im Gebet zu hindern, das Gebet zu vernachlässigen, und hören wir auf die Stimme des Feindes, der Teufel hätte dauernd was anderes. Du hättest tausend Dinge am Tag zu tun, wenn du dich nicht in die Ordnung Gottes begibst. Du kämst zu allerhand möglichen Dingen, auch zum Streit mit deinen Nachbarn, aber nicht zum Beten. Der Feind ist großzügig für die Dinge der Sünde. Er hat eine Riesenpalette. Du darfst dir aussuchen, welche Sünden dir am gelegensten erscheinen. Aber hier kann nur Überwindung folgen, durch die wir zuchtvoll vor dem Herrn gefunden werden, worin der Herr auch geehrt wird. Findet nun solch eine Gebetsverhinderung statt, dass ich nicht frohen Herzens zum Gebet getrieben werde, dann findet eben Weinbergs Zerstörung statt, deiner Vernachlässigung wegen. Welch eine Verantwortung für uns. Aber auch welch eine Würdigung Gottes zu uns Menschen, die wir ihm gehören, dass er uns gewürdigt hat, so aktiv mitbeteiligt zu sein in den Geschehnissen, die die Pläne Gottes beinhalten. Wenn wir die Vernachlässigung des Gebetes dulden, werden wir vom Herrn zur Verantwortung gezogen, zweifelsohne. Dass wir doch dabei erkennen möchten, wie die Vernachlässigung unserer Gebete die Arbeit im Reiche Gottes nicht allein hindert, sondern auch zerstört. Und Gott hat uns errettet, nicht, dass wir uns selbst leben, sondern dass wir für ihn da sind. Seine Ziele zu erkennen, um sie zu tun, das ist der Auftrag Gottes an uns. Möchte der Herr Gnade schenken, dass wir dieser Anforderung gerecht werden. Dass wir erkennen, dass es List des Feindes ist, wenn wir uns vom Gebet abhalten lassen. Dann sind eben die Füchse, die Kleinen, nicht gefangen worden. Und die Bibel sagt, dass sie Schaden anrichten. Und die Weinbergsblüte leidet darunter. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir solche sind, die sich verantwortlich im Weinberge Gottes wähnen und wissen. Daher nach Römer 12, Vers 12, wo Paulus uns zuruft, im Gebet haltet an. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns das Gebet geschenkt hast, durch welches wir durch den Geist Gottes mit dir in Verbindung treten können, und darum wollen wir es oft und gern tun. Du hast uns diese gnadenvolle Verbindung eröffnet. Und du hast es uns gezeigt, als du hier auf dieser Erde warst, wie du mit dem himmlischen Vater im Gespräch vorangingst. Du hast es uns gezeigt, wie wir diese Gemeinschaft nutzen können. Wir möchten lernen, Herr, und immer wieder aufs Neue. Wir sind und bleiben Schüler, Jünger. Aber Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich uns als Meister vorgestellt hast. Wir danken dir für dieses Vorbild, das du uns geworden bist in allen Situationen, in allen Lebenslagen. Wir danken dir auch, dass du uns ermahnst von der Gemeinschaft des Gebetes mit dir, wo wir in ungezwungener, ungelernter Art das aus unserem Herzen hervorbringen können, was durch deinen Geist bewegt, du hören willst. Hab herzlich Dank dafür, Herr Jesus, dass du uns dieses Gebet gegeben hast. Nicht in der Form von Plappern, wie es die Heiden tun, wie die Schrift sagt, sondern wir dürfen es tun, durch deinen Geist getrieben. Lege es unseren Herzen auf, alle Zeit darin nüchtern zu sein. Aber dein Wort ermahnt uns, dass wir alle Zeit beten möchten. Das heißt, dass wir im Geiste Gottes beständig mit dir uns verbunden wissen, mit dir reden und sprechen, dir unsere Freude kund werden lassen, die wir infolge unserer Errettung besitzen, dir aber auch alles das sagen, was die Verlorenen angeht, dass du sie noch retten möchtest. Ja, Jesus, wir möchten auch heute nicht umgehen, dafür zu beten, dass du bald das letzte Glied an deinem Leibe gesammelt haben möchtest, durch Errettung. Denn dann kommst du. Dann wirst du nicht verziehen, wie etliche es für einen Verzug achten. So steht's geschrieben. Herr Jesus, du willst nur nicht, dass irgendwelche verloren gehen. Hab Dank dafür, dass du in deiner Güte und Gnade großzügig mit dem Sünder verfahren bist. Sonst wären wir nicht gerettet. Wir danken dir für die Errettung. Wir danken dir für das Gebet. Wir danken dir für deine Liebe und Gnade, deren Gegenstände wir geworden sind, durch deine Barmherzigkeit. Amen.